Meine heutigen Gedanken drehen sich um das Thema neue Normalität. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch auf ein Medienereignis eingehen, das dafür gesorgt hat, dass mir fast mein Morgenmüsli im Hals stecken geblieben ist. Nämlich auf das.
Danach marschiert er durch den freigeräumten Lafayette Park zur nahen Kirche, um für ein Foto mit Bibel zu posieren.
Seit heute Samstag leben wir in der neuen Normalität. Ich wehre mich noch ein bisschen gegen den Begriff, weil die neue Normalität ist zwar eine Erleichterung im Vergleich zu vorher, aber eben noch weit davon entfernt zu dem, was wir noch im Februar normal gefunden haben. Neu normal ist zwar vieles wieder erlaubt, aber eben nur mit 2 Meter Abstand oder mit Masken. Und das ist jetzt halt einfach mal nicht normal. Oder eben halt doch. Weil, so wie es aussieht, haben wir momentan keine andere Wahl. Von dem her gesehen, ist es ein schlauer Schachzug, dass man uns das als neue Normalität verkauft. Vielleicht fühlt sich das ja irgendwann einmal tatsächlich normal an. Wir Christen, wir sind ja eigentlich Experten drin, wenn es um neue Normalität geht. Mit dem ersten Pfingsten hat für uns die neue Normalität angefangen und sie dauert bis jetzt an. Der Tod und die Auferstehung von Jesus, die haben alles zu unter Obsi gebracht. Und damit meine ich nicht nur das Leben der Jüngerinnen und Jünger, sondern das ganze Weltgefüge. Die Welt vor und nach dem Tod und der Auferstehung ist nicht mehr die gleiche. Sünde, Hölle und Teufel sind besiegt, der Tod hat seinen Stachel verloren und wir alle, wir sind zur Freiheit befreit. Der Paulus und auch andere, die haben damit gerechnet, dass es dann zackig weitergeht und dass das Reich von Gott bald vollständig Realität wird. Das ist dann aber nicht passiert. Nach Pfingsten hat sich eine neue Normalität entwickelt und in dieser neuen Normalität leben wir immer noch. Diese neue Normalität, die ist prägt von der Spannung, dass es jetzt schon da ist, aber eben noch nicht ganz. Generationen von schlauen Köpfen haben probiert, die Spannung befriedigend zu erklären und sie sind immer noch dran. Wahrscheinlich, weil man das eben nicht befriedigend erklären kann. Die neue Normalität seit Pfingsten ist irgendwie halt normal, inklusive Sünde, Tod und Teufel. Da kann man lang probieren, das wegzuerklären. Mir scheint darum ein anderer Zugang interessant. Ein Perspektivenwechsel. Was wäre, wenn die neue Normalität nach Pfingsten alles ist, wenn da nichts mehr Neues kommt? Was hätte das für Konsequenzen für uns und unser Weltbild und auch für das, wie wir handeln? In diesem Zusammenhang fasziniert mich der Jesus im Johannesevangelium, wo gegen die sinnlich wahrnehmbare Realität behauptet, die, die meine Botschaft hören und an Gott glauben, der mich geschickt hat, die haben das ewige Leben schon jetzt. Sie kommen nicht ins Gericht, sondern sind schon jetzt übergegangen vom Tod ins Leben. Und im 1. Johannesbrief wird das dann ausgeführt. Die Botschaft besteht darin, dass wir einander lieben. Wer nicht liebt, der bleibt dem Tod verfallen. Wer aber liebt, der spaziert aus dem Tod ins Leben über. Und Liebe besteht darin, sein Leben einzusetzen für andere. Genauso, wie es Jesus auch gemacht hat. Die, die so lieben, die bleiben in Gott und Gott bleibt in ihnen. Wenn wir das wirklich glauben würden, dass wir schon jetzt vom Tod ins Leben übergegangen sind, dann hätte das bahnbrechende Konsequenzen. Wir hätten nämlich keine Angst mehr. Und wer keine Angst mehr hat, der kann sich ganz anders verhalten als jemand, der Angst hat. Und damit komme ich zu dem Thema, was diese Woche trotz Corona auf Titelseite geschafft hat. Zu den Ereignissen in den USA im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd. Dabei geht es nämlich auch um Normalität. Es geht um die Frage, was ist normal? In den USA ist es normal, dass es einen Unterschied gibt zwischen Schwarzen und Weissen. Es hat zwar schon seit längerer Zeit verschiedene Bemühungen gegeben und es gibt die Bemühungen immer wieder, dass der Unterschied verschwindet, aber Fakt ist, dass Afroamerikaner im Durchschnitt schlechter ausgebildet sind, weniger verdienen, häufiger im Gefängnis landen, jetzt kürzlich häufiger an Corona sterben und auch häufiger von der Polizei getötet werden als Weiße. Das ist so normal, dass es von grossen Teilen der Bevölkerung nicht hinterfragt wird, respektive, dass die Schuld daran der Schwarzen selber gegeben wird. Nach dem Motto, jeder ist selber verantwortlich für sein Glück und wer es nicht packt, der ist selber die Schuld. Dass hinter all diesen Problemen der schwarzen Bevölkerung struktureller und offener Rassismus steht, das wird häufig ausblendet. Die friedlichen Demonstranten, die wir jetzt davon in der Presse hören, die fordern einmal mehr, dass die Probleme so richtig angepackt werden, dass sich wirklich etwas verändert und dass sich eine neue Normalität einstellt, eine neue Normalität, wo die Hautfarbe keine Rolle mehr spielt. Jetzt ist es allerdings etwas zu einfach, wenn wir einfach auf die USA runterschauen und über ihren komischen Präsidenten lachen. Ich meine, was fällt dem ein, einen Park gewaltsam zu räumen, nur damit er mit einer Bibel vor einer Kirche posieren kann? Was hat er sich dabei überlegt? Was sind seine Gedanken dazu? Mir gefällt dazu eine Geschichte aus dem Evangelium, aus den Evangelien ein, nämlich die Verhaftung von Jesus. Wenn man alle vier Evangelien, die wir in der Bibel haben, zusammenfasst, dann passiert da so ungefähr Folgendes. Wir kennen den Judas küsst Jesus, damit die, die gekommen sind, wissen, wer sie verhaften müssen. Dann gibt es ein bisschen ein Durcheinander, ein Handgemenge und so. Und ein Jünger, laut dem Johannesevangelium, ist es der Petrus. Und da muss man ein bisschen schmunzeln, weil im Johannes kommt der Petrus immer ein bisschen schlechter weg. Also, ein Jünger, vielleicht ist es der Petrus, der hat ein Schwert dabei und der schlägt rein mit dem Schwert. Und er trifft das Ohr von einem Diener vom Hohenpriester. Jetzt könnte man ja denken, dass Jesus zufrieden ist, dass er da verteidigen wird, aber nein, der Jesus weist ihn zurecht und laut Matthäus-Evangelium sagt er, alle die, die zum Schwert greifen, die werden auch durch Schwert umkommen. Und laut Lukas-Evangelium klebt der Jesus am verletzten Sohr wieder an und heilt ihn so. Und dann wieder zurück ins Matthäus-Evangelium, dort sagt der Jesus noch, zum Petrus, respektive zu dem Jünger, der das Schwert hat, meinst du etwa, ich könne meinen Vater nicht bitten und er würde mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen und mich verteidigen? Und dann lässt sich der Jesus widerstandslos verhaften. Das Buch mit dieser Geschichte drin, das Buch hebt Trump also in die Luft, nachdem er auf brutale Art und Weise friedliche Demonstranten aus einem Park verjagt hat, damit er das machen kann. Bei mir angekommen ist als erstes Botschaft, ich habe Angst. Und zwar ich habe Angst, dass man mich nicht als starken Mann wahrnimmt, der alles im Griff hat. Wahrscheinlich hat er sich dabei aber etwas anders überlegt. Ich stelle mir vor, dass die eigentliche Botschaft hinter dem Auftritt hätte sollen sein, erstens, ich kann das. Ich bin der mächtigste Mann der Welt. Wenn ich ein Foto machen will, dann kann ich auch einen ganzen Park räumen lassen, damit ich das machen kann. Zweitens, Bibel. Gott steht auf meiner Seite. Drittens, Gott, das können wir da innen lesen, Gott liebt Ordnung und hasst Chaos. Und dann als Konklusion davon, Demonstranten, die meine Regierung in Frage stellen und oder für Chaos sorgen, die richtet sich somit direkt gegen Gott. Und ich, als Beauftragter von Gott, werde sie mit der Macht, die mir von Gott gegeben ist, in Schranken weisen. Ich weiss, es gibt in der Bibel Geschichten, die man damit allerhand rechtfertigen kann. Und es ist eine urtümliche Vorstellung, dass Gott der Obrigkeit das Schwert gegeben hätte, damit sie in seinem Namen für Ordnung sorgt. Aber es gibt doch eine Entwicklung in der Bibel. Und da kommen wir wieder zurück auf die Geschichte, die ich vorher kurz erzählt habe. Der Jesus, der bittet den Vater eben gerade nicht um die 12 Legionen Engel, die ihn aus dieser blöden Situation oder gefährlichen Situation retten. Mit dem Wirken von Jesus fängt auch für Gott eine neue Normalität an. Die neue Normalität für Gott ist, er ist als Schwacher stark. Neu normal ist, dass Gott selber das Opfer ist und kein Opfer mehr verlangt. Das ist eine äußerst herausfordernde Vorstellung. Sie wird im Neuen Testament dementsprechend auch breit diskutiert und hat auch viel Platz. Die Vorstellung ist allerdings so herausfordernd, dass sich nicht einmal das Neue Testament selber konsequent daran festhebt. So gibt es verschiedene Texte, die davon ausgehen, dass Gott am Ende der Zeit seine Zurückhaltung oder seine Schwäche oder wie auch immer aufgibt und wieder den starken Mann markiert und so richtig aufräumt. Manchmal frage ich mich, ob die ersten Christen selber so über ihr neues Gottesbild verschrocken sind, dass sie es dann bald darauf aber wieder haben müssen relativieren. Gut, ich bin abgeschweift. Also, es ist einfach, über den amerikanischen Präsidenten zu lachen und über die Amerikaner den Kopf zu schütteln, die ihn wählen. Schwieriger ist es zu fragen, was habe ich? Was habe ich ganz persönlich mit all dem zu tun? Dazu gibt es ja auch eine Geschichte in der Bibel. Ich meine die mit der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Der Jesus sagt dazu, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also, was hat das alles mit mir zu tun? Erstens, struktureller Rassismus, den gibt es ja auch in der Schweiz. Es gibt sogar in der Schweiz auch Fälle, wo Schwarze bei Polizeieinsätzen gestorben sind. Das ist das eine. Das andere, und das geht uns ganz persönlich an, wer kann von sich selber wirklich sagen, dass er oder sie kein Rassist, keine Rassistin ist? Ich nicht. Das ist so tief in uns drin, das bringt man nicht einfach so weg. Und wir werden von den Medien und von kulturellen Erzählungen tagtäglich darauf trainiert, dass wir weiterhin rassistisch und ausschliessend denken. Häufig wahrscheinlich sogar nur aus Gedankenlosigkeit und ohne Absicht. Ich finde, das Problem das ähnelt ganz fest der Debatte ums Patriarchat und die systematische Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft. Also, wer von sich selber behaupten kann, er oder sie sei frei von diskriminierendem Denken, der kann über die Amerikaner den Kopf schütteln. Ich habe weiter oben die Frage gestellt, was hat das für Konsequenzen für unser Weltbild und für unser Tun, wenn wir glauben würden, dass die neue Normalität nach Pfingsten alles ist und dass nichts mehr Neues kommt. Ich glaube, dass das bahnbrechende Konsequenzen haben müsste. Die neue Normalität nach Pfingsten und damit von unserer Welt und damit unsere Welt wäre nicht mehr etwas Vorläufiges, etwas, das von Gott irgendwann einmal noch in Ordnung gebracht wird, sondern es wäre etwas, wo wir dafür heute und jetzt volle Verantwortung übernehmen müssen. Ich bin mir bewusst, dass ein grosser Teil der biblischen Botschaft genau das sagt, dass die Welt etwas Vorläufiges ist und dass da Gott einmal nochmal eingreifen wird. Und ich bin mir ebenso bewusst, dass es menschliche Selbstüberschätzung wäre, wenn wir würden glauben, dass wir alle Probleme selber lösen könnten. Aber daran arbeiten, das könnte man doch. Die neue Normalität nach Pfingsten hat durchaus noch Verbesserungspotenzial, wenn man eben jetzt die ganze Diskriminierungsgeschichte anschaut. Oder wenn man anschaut, wie wir mit den Ressourcen von unserer Welt umgehen. Und noch ganz andere Themen. Also, die neue Normalität nach Pfingsten, die hätte noch Verbesserungspotenzial. Und das könnten wir anpacken. Und ich bin überzeugt, dass wir das umso besser könnten, wenn wir tatsächlich würden glauben, dass wir schon jetzt vom Tod ins Leben übergegangen sind. Und dass wir darum als Lebende und als nicht vom Tod bedrohte, angstfrei leben können. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende mit Gottes Segen.